Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf euch alle ganz herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge von unserem Klinikum Esslingen Podcast Deine Gesundheit begrüßen. Und das ganz Besondere heute ist, wir haben Jubiläum. Wir nehmen heute nämlich unseren 50. Podcast auf. Juhu, sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Danke an alle, die auch im Hintergrund das mit begleitet haben und sich um alles kümmern. Und wir freuen uns sehr, weil wir haben gesagt, diese Folge wollen wir den Kleinsten widmen. Wir wollen nämlich in den Bereich der Kinder gehen dieses Mal. Und da freue ich mich ganz besonders. Ich habe nämlich unseren Kinderchirurgen hier, den Herrn Ladstätter, der seit 1. April bei uns an der Klinik ist und den Bereich Kinderchirurgie verantwortet. Hallo.
Hallihallo. Freut mich, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freue mich sehr. Der Herr Ladstätter, wie alle vielleicht schon ein bisschen rausgehört haben, ist ein Österreicher und wir freuen uns ganz besonders. Genau. Wir sind eigentlich auch ein bisschen stolz, weil wenn man von Wien nach Esslingen kommt, das ist ja schon fast eine Ehre, wenn man von so einer tollen Stadt, die immer so als mit zu den lebenswertesten Städten der Welt gezählt oder gerankt wird, nach Esslingen kommt. Jetzt hoffe ich erstmal, dass Sie sich in Esslingen auch wohlfühlen.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt einige nette Ecken in Wien, ja, das stimmt, aber das hat Esslingen ebenso zu bieten, aus meiner Sicht definitiv. Ich fühle mich sehr wohl. Es ist natürlich, wie Sie hier sagen, anders. Es ist anders als in Wien. In Wien kennt man das große Jugendstilgebäude und viel Historisches. In dem Sinn dieser Kaiserstadt, darf man noch so sagen, von anno dazu mal. Esslingen hat aber auch viel Historisches und es ist halt anders, sag ich mal, gewachsen. Das sind wunderschöne Fachwerksbauten hier. Es ist wirklich auch sehr viel Geschichte und genauso, das interessiert mich sehr und erfreut mein Herz. Und deswegen fühle ich mich hier auch in dem Sinn rundum wohl, auch mit der Architektur hier, mit den Leuten, fühle mich hier gut aufgenommen und gut angekommen.
Wunderbar, das freut mich sehr. Da sind Sie auch genau richtig gekommen, weil nächstes Jahr, kleiner Sidestep, ist Esslingen 1250 Jahre alt, feiert ein großes Jubiläum. Also da wird es sicher spannend werden, auch nochmal für geschichtsinteressierte Menschen. Also herzlich willkommen nochmal. Aber Sie sind jetzt nicht nur wegen der schönen Stadt gekommen, sondern eigentlich hauptsächlich wegen der Aufgabe in der Kinderchirurgie bei uns. Wie kommt es denn, dass man Medizin studiert, okay, aber dann in die Richtung Kinderchirurgie sich gerade entwickelt? Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder wie kam Ihr Interesse genau für dieses Fachgebiet?
Ja, es ist so, dass mich sehr viel in der Medizin immer interessiert hat. Zum Glück, sage ich mal, weil es geht einem leichter von der Hand, wenn es einem Freude macht. Ich war nie so der Mensch, der sich nur singulär auf einen kleinen Teilaspekt hingeworfen hat. Das hat seine Vorteile natürlich. Also wenn man sich nur für die hintere Augenkammer interessiert, dann mag man in diesem Gebiet sehr spezialisiert und hoffentlich auch ganz toll unterwegs sein. Aber für mich war so ein bisschen eine Breitfächerung auch immer sehr reizvoll. Mhm. Und vor allem, sage ich mal so, wenn es nicht um Grobschlechtigkeit geht. Und gerade die Kinderchirurgie ist Kinder- und Jugendchirurgie, sagen wir gerne in Österreich, weil wir nicht vergessen wollen, dass wir bis zum 18. Lebensjahr sozusagen versorgen.
Zuständig sind,
genau. Im Großen und Ganzen alles außer Hirn und Herz, habe ich immer gesagt, gehört in diesen Fachbereich. Und da sieht man dann diese extreme Breite dieses Faches. Also man versorgt im Prinzip als Chirurg für Frühgeborene, Säuglinge, Kinder, Jugendliche ein unglaublich breites Spektrum. Und das ist sehr herausfordernd sozusagen, verantwortungsbewusst.
Mhm. Ist das auch
oder birgt eine hohe Verantwortung, will ich damit sagen, aber ist sehr abwechslungsreich. Mhm. Ja. Und dementsprechend wird einem da auf keinen Fall Fahrt. Ja. Und was sehr wichtig ist, wie gesagt, weil ich gesagt habe, Grobschlächtigkeit, nein, wir operieren ja auch mit Lupenbrillen. Es ist eine sehr feinmotorische, chirurgische Tätigkeit. Es erfordert viel Sorgfalt, Fingerspitzengefühl und das ist eben herausfordernd und nicht jedem liegend. Und ich erfreue mich aber daran und denke doch, meine Kollegen und ich, die in diese Fachrichtung gewählt haben, haben eben aus diesen Gründen, aus der medizinischen Sicht jetzt das gewählt, aus der Sicht für die Patienten, die nicht unwesentlich ist, überhaupt keine Frage, ist es halt so, dass ich schon gemerkt habe in meinem Studium schon, dass ich, damals war ich auf der Kinderheilkunde tätig, dass ich mir, dass mich das wirklich freut und erfreut, mich mit diesen Patientinnen und Patienten zu beschäftigen, dass das eine sehr schöne Interaktion für mich ist, eine gewinnbringende, eine mich sozusagen durchaus erfüllende. Und das ist mir geblieben. Und auch wenn ich meine Patientinnen und Patienten auch als Allgemeinmediziner, oder ich habe ja viele Abteilungen durchlaufen, meine Ausbildung zum Allgemeinmediziner, wo ich natürlich auch ältere Erwachsene oder wirklich, man würde sagen, ohne es böse zu meinen, alte Patienten versorgen oder therapieren durfte, mit denen eine Interaktion hatte. Das birgt viel Schönes auch, aber mich hat das dann doch, für die zu den Kindern und zu den Jugendlichen gezogen. Geführt. Und auch da ist es eigentlich sehr breit von dem Alter her oder von auf der körperlichen Konstitution. Wir haben ganz, ganz kleine, nicht? Also Frühgeborene von 600 Gramm, 500 Gramm und dann geht das bis 160 Kilogramm Jugendliche, wo man dann doch sagen darf, ne, der ist jetzt mit seinen 17, dreiviertel Jahren eigentlich ein Erwachsener, auch juristisch gesehen, ab dem 16. Lebensjahr darf wählen gehen, in Österreich zumindest. Und das sind, auch da ist es eine sehr breite Fächerung und sehr spannend. Ja.
Ist das auch ein großer Unterschied dann, wenn man in die Erwachsenenchirurgie guckt? Weil da scheint es mir viel ausdifferenzierter zu sein. Also da gibt's dann den Unfallchirurgen extra, dann gibt's den Bauchchirurgen sozusagen für die inneren Organe. Das machen Sie ja alles.
Das stimmt, ich schon. Man muss fairerweise sagen, es gibt auch in der Kinder- und Jugendchirurgie Kollegen, die sich dann mehr spezialisieren auf Teilbereiche, zumindest wenn es um elektive, also planbare Eingriffe geht, die sagen, ich mache mehr Urologie, nicht? Also sprich den ganzen Harntrakt, den Nieren, schaue, dass ich da meinen Schwerpunkt lege. Dann gibt es die, die sich in die Thoraxchirurgie, also in den Brustkorbbereich etwas verlagern und dort mehr machen. Und Viszeralchirurgie, wie Sie sagen, Bauchbereich, ja. Wie soll ich sagen, das ist auch gegeben und es darf ein bisschen nach dem Leitspruch gehen, Hans Dampf in allen Gassen, nicht? Also wenn man alles macht, kann man nichts richtig, so auf die Art, ja. Da muss man immer etwas vorsichtig sein, ja, dass man sich vielleicht nicht übernimmt und nicht in eine
in der Breite die Tiefe verliert.
Ja, genau so ist es. Allerdings, eigentlich hat man in der Ausbildung zumindest, und wenn man das dann breitklinisch weiter betreibt, so wie ich das doch weiter verfolge oder immer schon getan habe, dann hat man wirklich eine sehr breite Ausbildung. Und das ist in der Erwachsenenchirurgie anders, das stimmt. Es ist ein Unterschied.
Durch die Knochenbrüche oder die Hüften ersetze oder den Magen rausoperiere.
Natürlich, das ist ein riesiges Thema, das stimmt, ja. Vielleicht kommt es in der Kinder- und Jugendchirurgie auch irgendwann, dass sich das gewissermaßen etwas separiert. Es ist halt so gewachsen, weil diese Kinder- und Jugendchirurgie ja, man könnte sagen, erst seit 100 Jahre gibt's uns in dem Sinn noch nicht. Ne? Das ist eine eher jüngere Richtung der Medizin. Das ist auch der Grund, warum es noch nicht so in dem Bewusstsein der der Patientinnen und Patienten oder der Angehörigen, mhm, der Eltern oft gegeben ist. Oft wird das noch mit dem Kinderarzt ein bisschen über einen Kamm geschert.
Ja.
Und viele Allgemeinchirurgen haben halt früher Krankheitsbilder operiert bei Kindern, weil irgendwer musste es sozusagen machen.
Genau.
Und dann ist die Spezialisierung ein bisschen zuerst als Spezialgebiet der Allgemeinchirurgie herausgewachsen, weil es doch so ist, dass diese Fehlbildungen zum Beispiel etwas Spezielles sind. Auch die Verletzungsmuster bei Kindern sind klassischerweise anders als bei Erwachsenen. Das liegt am Wachstum des Skelettsystems etc. Auch die Behandlungsmethodiken können dann etwas unterschiedlich sein. Und der Spruch, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, trifft da nun mal zu. Kreislauf, Stoffwechsel, das sind ganz entscheidende Dinge. Und
jetzt sind wir eigentlich schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Wo würden Sie denn so als Hauptthema sehen, wenn man als Kinderchirurg tätig ist, keine kleinen Erwachsenen, auf was muss man denn da besonders achten? Was ist da anders?
Es ist extrem vielschichtig und das könnte man natürlich sagen, naja, der war doch nie so lange in der Erwachsenenchirurgie, wie kann er das jetzt vergleichen? Ne? Nein, aber es ist halt so. Kinder haben zum Beispiel sehr hohe Selbstheilungskräfte, Fähigkeiten noch. Also das liegt eben auch da am Immunsystem, das noch sozusagen breiter aufgestellt ist, am Thymus, den die Kinder noch haben, kleine. Und das verletzt sich dann im späteren Kindesalter oder jugendlichen Alter beispielsweise. Aber dafür sind sie auch in vielen Bereichen oder können sie verletzlicher sein, fragiler. Ja? Das heißt, ein Frühgeborenes oder ein Säugling, die haben einen ganz anderen Wasserhaushalt, Stoffwechsel. Die Gefäßsysteme entwickeln sich in den ersten Lebenstagen, Wochen, Monaten noch so weiter. Da gibt es Muster, die sehr zu beachten sind in der Versorgung. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass es Spezialisten, die sich damit eigentlich tagtäglich auseinandersetzen. Und damit meine ich nicht nur die Kinder- und Jugendchirurgen, sondern auch die Neonatologen, die Pädiater, die eigentlich auch Gynäkologen, ja, die diese Kinder ja doch auf die Welt holen, dass sich diese Mediziner, die Pflegekräfte und alle anderen auch damit sozusagen auseinandersetzen, die das wirklich in dieser Richtung vorantreiben. Da gehören übrigens die Sozialarbeiter dazu, da gehören die Physiotherapeuten dazu, die Pädagogen. Es ist eigentlich eine große Teamarbeit vieler Fachbereiche. Und der Unterschied ist halt, es ist ein körperlicher Unterschied von der Größe des Körpers, weil wir eben Jugendliche auch versorgen, würde ich Abstand nehmen. Das gibt alles bei der Kinder- und Jugendchirurgie. Wir haben halt auch noch die ganz, ganz Kleine, die ein Allgemeinchirurg in dem Sinn nicht hat. Wir haben aber sehr viele Erkrankungs- oder Fehlbildungsmuster, die die Allgemeinchirurgie spätestens seit ein paar Jahrzehnten, weil es jetzt bei der Kinder- und Jugendchirurgie ist, nicht mehr sieht, kennt. Und wir haben ein gewisses, denke ich doch, in manchen Bereichen dann dementsprechend geformtes und wirklich spezialisiertes Sichtbild und Behandlungsbild, Behandlungskonzept und gehen auf diese Patienten eben speziell ein. So wie es halt die Erwachsenenchirurgen bei ihren Patienten auch machen. Ja.
Aber das finde ich schon, also habe ich schon große Hochachtung davor, wenn ich mir vorstelle, so ein kleines 600 Gramm wiegendes Frühchen zu operieren. Da frage ich mich schon, mit welchem Messer mache ich das, ohne dass ich da gleich...
Nein, es ist herausfordernd, das stimmt.
Das ist schon da was Besonderes.
Genau, es sind diese Organe definitiv, sage ich jetzt mal, fragiler. Nicht, weil diese Frühgeborenen, man könnte so sagen, naturgemäß eigentlich noch gar nicht auf der Welt sein sollten.
Genau.
Die sollten noch geborgen
sollten
sein.
Eigentlich noch im Bauch sein.
Genau, im Mutterleib, nicht? Ja. Und dementsprechend sind diese Organe, der Darm, alles mögliche, das Gefäßsystem, das ist nicht ausgereift und dementsprechend vorsichtig oder mit dem notwendigen Wissen, dem richtigen Umgang muss man, oder sollte man, aber natürlich machen wir dies, mit diesen Patientinnen und Patienten umgehen. Und das meine ich eben mit der Spezialisierung, die Menschen, die damit, und ich sage jetzt ganz bewusst Menschen, weil sonst müsste ich wieder sagen, die Pflege und die Ärzte, also alle, die da involviert sind, Die sind eben darauf ausgerichtet und wissen um das. Und es ist, wie gesagt, herausfordernd, Sie haben recht. Aber wenn man es gern macht und wenn man sich da berufen fühlt, das ist ja, ich sage immer gerne, es ist ein Beruf und keine, nicht nur eine Arbeit sozusagen, dann macht man das gerne, macht es wohl auch gut und intensiviert das immer wieder aufs Neue. Und es mag, deswegen auch, habe ich das vorhin angesprochen, so sein, dass es natürlich eine wahrscheinlich eher etwas feinere Chirurgie ist, als wenn man einen Knochen einrenkt. So ist eben die Kinder- und Jugendchirurgie. Wir haben diese feinen Aspekte, die sind furchtbar wichtig. Und wir haben halt auch das Knocheneinrenken, was die Unfallchirurgie auch macht. So, ja.
Das ist eigentlich ja dann toll, dass es so ein ganz breites Spektrum ist, was Sie ja auch gesagt haben. Da wird es einem dann nicht fad, sondern man hat eine große Bandbreite. Was ist denn so das Häufigste, was so vorkommt? Ist es der Blinddarm oder die gebrochene Hand, weil das Kind beim Fußball zu wild war? Oder was kommt denn, kann man das überhaupt so sagen?
Oder der fürchterliche Scooterunfall.
Das sind
unser leidigliches tägliches Brot sozusagen, weil ein ziemliches Gefährdungspotenzial, diese kleinen Räder mit schlechtem Gleichgewicht und. Naja, wie auch immer. Nein, also was selten ist, ist selten, was häufig ist, ist häufig. Wir haben natürlich der Seltenheit entsprechend auch seltener komplexe Krankheitsbilder und Fehlbildungschirurgie, die wir hier anbieten und praktizieren. Aber auf diese Frage gerichtet, der Blinddarm ist natürlich häufig. Ja. Blinddarmentzündung, Eierstock oder Hodenverdrehungen.
Überiert man das immer noch sofort, den Blinddarm?
Das ist ein...
ich habe nämlich neulich mal, also aus meinem eigenen Leben geplaudert. Mein Sohn lag schon zweimal in der Kinderklinik mit entzündendem Blinddarm und er wurde nicht rausoperiert.
Es ist, da machen wir ein großes Fass auf. Ja.
Oh Gott, okay.
Also kurz, ich versuche es wirklich kurz zu halten. Der Punkt, dass man eine Blinddarmentzündung konservativ, also mit Antibiotika behandelt, der ist oder wäre nichts Neues in der Medizin. Das wird alle paar Jahre oder Jahrzehnte wieder aufgegriffen. Und das wird aus den verschiedensten Gründen so gemacht. Manches Mal, um ein böses Wort zu sagen, von Kliniken, die in der Nacht einfach nicht operieren wollen und sagen, naja, den legen wir jetzt ins Bett und wir nehmen das Antibiotikum, das klappt so. Das ist jetzt eine vielleicht ein bisschen gewagt, fast, aber es mag vielleicht manchmal so anmuten. Wir wollen diese böse Aussage nicht so stehen lassen. Man muss jetzt vielleicht hinterfragen, ist es überhaupt eine Blinddarmentzündung oder wird die vermutet? Ist es gesichert? Ist es im Ultraschall wirklich eine Verdickung des Blinddarmes? Gibt es eine Mitreaktion des umliegenden Gewebes, die dann wirklich für eine Entzündung spricht? Oder ist der Blinddarm nur etwas dicker? Wo auch ein Tumor dahinter stecken könnte. Da muss man immer ein bisschen dran denken, dass es gar keine Entzündung ist bei einer Blinddarmverdickung. Deswegen auch da ein bisschen gefährlich zu sagen, eigentlich geht es dem Patienten ganz gut. Und das wird schon wieder, also man muss an viele Dinge denken. Man darf auch dran denken, dass ein Jugendlicher mit einem 6 mm Durchmesser Blinddarm und ein Dreijähriger mit einem 6 mm Blinddarm verglichen werden dann oft. Also dass die Körpergröße findet dann noch immer nicht so wirklich immer, sage ich jetzt mal, Einzug in diese Diagnostik. Also es ist oft gar nicht so leicht zu sagen, es ist hundertprozentig eine Blinddarmentzündung und die haben jetzt konservativ ausgesessen. Man macht die Erfahrung, dass wenn der Blinddarm so grenzwertig verdickt ist und man gibt Antibiotika, das kann ganz gut gehen. Es weiß im Endeffekt aber dann vielleicht nicht hundertprozentig, weiß man nicht, ob der wirklich entzündet war oder nur einfach etwas mitreagiert hat, weil es ja Lymphgewebe enthält, dieses Würmchen, ja, dieser Wurmfortsatz.
Aha.
Und wenn der ein bisschen vielleicht mitreagiert und ein bisschen anschwillt, aber noch gar nicht wirklich entzündet ist, dann ist er vielleicht auch ein bisschen verbreitet. Ja. Wir wissen aber auch, leider Gottes aus der Erfahrung, nur ganz schnell dies zu dieser konservativen Antibiotikatherapie, wir bekommen immer wieder als Kinder- und Jugendchirurgen die durchgebrochenen Blinddärme von den Kinderärzten entsendet, die sie auf der Kinderheilkunde schon seit 2-3 Tagen mit Antibiotika behandelt
haben, okay.
Die Blinddarmentzündung per se da noch nicht so erkannt wurde oder im Ultraschall gesehen oder das nicht so auffällig war. Und da könnte man jetzt sagen, okay, wenn das Antibiotikum wirken würde, wieso bricht er dann durch?
Genau.
Und deswegen ist dieses Vorgehen zu sagen, ne, das kann man eher auch mit Antibiotika machen. Grundsätzlich, man kann vieles probieren und es ist immer gut, wenn man sich offen hält
für alles.
Ja. Aber aus der langjährigen Erfahrung heraus, die Operation ist
das Mittel der Wahl.
Das Mittel der Wahl, oft aus verschiedensten medizinischen Gründen. Und nur ganz schnell, man darf sich das ja nicht nur als Entzündung vorstellen, das ist einfach entzündet und dann macht es Platsch mit diesem. Und deswegen wirkt das Antibiotikum dagegen und die Entzündung geht so weg, sondern das ist ein multifaktorielles Geschehen, immer noch nicht vollkommen aufgearbeitet, aber das schwillt an das Gewebe und dadurch kann es passieren, dass die Durchblutung selbst sozusagen leidet. Mhm, ja. Klar. Und wenn das nicht mehr durchblutet wird, dann stirbt es ab und da macht es Platsch. Mhm. Und die Antibiotika, die wirken halt weniger gegen das Anschwellen. Ja. Mhm. Oder müssen nicht wirklich wirken. Und da muss man auch noch das richtige Antibiotikum erwischen. Das ist ja ein Schuss meistens ins Blinde. Mhm. Statistisch gesehen sagt man, mit einer groben Häufung, das wird es wohl sein. Aber wissen tut man es erst, wenn man den Keim hat. Und so schnell geht das meistens nicht.
Also sehr spannend.
Sehr diffizil. Ja,
sehr diffizil. Also Sie sehen, dieses Fachgebiet ist wirklich eine spannende Sache, weil schon der Blinddarm, wo man eigentlich denkt, das ist ja so ein kleines Routineding, führt doch zu einer komplexen Betrachtung. Sehr spannend.
Und noch ganz schnell darauf einzugehen, ja, wir haben viele Verletzungen auch. Wir haben viele Knochenbrüche, die wir operieren. Also das, was wirklich tagtäglich häufig vorkommt, sind eben Knochenbrüche zum Operieren, Schnittwunden, Platzwunden, Blinddarmentzündungen, Eierstockverdrehungen, Hodenverdrehungen, alle möglichen Eiterungen und. Ja. Nebst dieser Fehlbildungschirurgie, nebst den Planeingriffen, die Hodenhochstände, die Leistenbrüche, Nabelbrüche, alles Mögliche, ja, kleine Tumorchirurgie. Da gibt's Der wird uns nicht fad.
Na, das ist gut. Ein wichtiges Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, was in der Kinderheilkunde insgesamt und natürlich auch in der Kinderchirurgie ist. Sie haben ja nicht nur die kleinen Patientinnen und Patienten, Sie haben es ja immer mit einem System zu tun, nicht nur mit Ihren Kolleginnen und Kollegen von allen Fachrichtungen. Das haben Sie schon gesagt, wie wertvoll und wichtig da die enge Zusammenarbeit ist. Sie haben ja auch noch die Eltern.
Mhm. Ja, natürlich.
Und die machen sich Sorgen oder die sind in Ängsten oder denen muss man viel erklären. Und das ist ja nochmal anders, glaube ich, denke ich mir, wie in der Erwachsenenheilkunde, weil da sind auf jeden Fall die Eltern ja immer dabei bei Ihnen sozusagen und die haben Sie ja mit als zu betreuen sozusagen. So, wie geht man denn damit um? Ist das einfach? Sind Sie froh, dass die Eltern immer da sind oder gibt es auch Situationen, wo Sie sagen, ist nicht so einfach? Oder gibt es was, wo Sie sagen würden, das würde ich mir von Eltern wünschen, dass die so und so im Sinne des Kindes dann sich verhalten würden?
Verhalten, ja.
Genau.
Ja, das ist natürlich, also grundsätzlich darf man mal sagen, dass die Eltern da sind, finde ich sehr wichtig und positiv. Die sind die Bezugspersonen für das Kind und das ist doch heutzutage, glaube ich, anerkannt generell, dass die Kinder, selbst Kinder, die nicht das Glück haben, nur liebevolle Eltern zu haben, leider Gottes gibt es das ja auch, oder die sie ausschließlich liebevoll und fürsorglich behandeln, selbst diese Kinder haben einen sehr starken Hang zu den Eltern und natürlich umso mehr die, die wirklich wohlgeborgen sind im elterlichen Gefüge.
Gerade dann wahrscheinlich im Schmerz oder in einer Ausnahmesituation
umso mehr. Ja, genau. Ja. Also ich habe das aus eigener Erfahrung noch erlebt, als Kind alleine in einem Krankenhaus, Klinikum, Spital, wie man es nennen will, zu residieren sozusagen, das ist schon etwas
Beängstigendes.
Ja, es ist jetzt eine ungewohnte Umgebung, es ist eine ungewohnte Situation, dann hat man eben eventuell auch noch Schmerzen etc. Man kann sich oder das Kind kann sich natürlich auch vielleicht ein Jugendlicher, aber natürlich ausgesetzt fühlen. Also diese Geborgenheit, dass die Bezugspersonen da sind, ob es jetzt Eltern oder ein Elternteil oder wer auch immer ist, aber diese wichtige Bezugsperson, das ist grundsätzlich gut. Für die Kinder- und Jugendchirurgie, für die Pädiatrie, also Kinder- und Jugendheilkunde genauso, ist es eine gewisse Herausforderung allerdings natürlich, die sich stellt, das ist sehr diffizil. Wir haben die Aufgabe, dass wir diese Bezugspersonen in den Behandlungs- oder Versorgungsplan integrieren, dass wir das erklären, weil die das natürlich wissen wollen, weil sie dem zustimmen dürfen müssen. Ja. weil die natürlich, man sagt das so gern, das Beste für das Kind wünschen. Ja. Mhm. Und das ist halt teilweise oder kann eben sehr herausfordernd sein, weil manches Mal Dinge einfließen in die Vorstellungen oder die Wünsche dieser Bezugspersonen, die für das Kindeswohl aus medizinischer Sicht schwierig sein können. Da geht es zum Beispiel, wann wird man aus dem Klinikum entlassen? Sollte man überhaupt aufgenommen werden? Und gibt man die oder diese Medikamente etc.? Aber es ist notwendig. Was ich mir wünschen würde von diesen Bezugspersonen, von den Eltern, wäre, und das ist das Wichtige, und das ist auch das Wichtige, was wir dem Kind vermitteln, dass es keinen Grund zur Besorgnis gibt.
Dass es gut aufgehoben ist.
Angst aufkommen wollen wir gar nicht lassen. Ein Kind, das für eine Operationsplanung zum Beispiel kommt, da gäbe es keine Veranlassung. Natürlich ist es ein gewisser Ausnahmezustand für die Eltern, weil die ja verstehen und wissen, worum es jetzt geht. Aber dem Kind selbst gegenüber wollen wir die Geborgenheit weiter vermitteln, was ja auch vollkommen richtig ist. Weil die Vermittlung bedeutet nur, es wird etwas erfolgen, was halt notwendig ist. Aber
es wird alles gut.
Es wird gut, genau. Wir machen es, dass es keine Probleme gibt sozusagen. Wir beheben etwas, was vielleicht auch jetzt gerade im Moment gar keine großen Schmerzen macht. Ja. Das wird gemacht, während das Kind zum Beispiel schläft, schön träumt, die Eltern sind vorher, die Eltern sind nachher da und es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Und im
Akut, weil sich sonst die Sorge...
Das überträgt sich.
Genau, wenn die Mama ganz arg Angst hat, dann überträgt sich das und dann kriegt das Kind Angst und dann ist die ganze Situation... Ja,
weil wenn die wichtige Bezugsperson, wenn man wenn das Kind merkt, das ist jetzt...
Da ist was da komisch. Ist,
genau, das überträgt sich natürlich und dann geht es los mit Angst und Sorge. Im Akutfall bei einer Verletzung zum Beispiel oder Blinddarmentzündung mit Schmerzen, alles mögliche, ist das natürlich etwas schwieriger vielleicht, ja? Aber auch da ist es halt so, unsere Aufgabe als die Behandelnden oder die Behandlung sozusagen vorgeben, durchführen, ist es, Ruhe zu bewahren, das gehört zu dieser Professionalität dazu und das mit Sorgfalt und Ruhe zu bewerkstelligen.
Um dem Kind eine maximale Sicherheit wahrscheinlich zu vermitteln. Und das können die Eltern durch ihr Verhalten dann verstärken.
Das können sie verstärken. Also die Aufregung herausnehmen, wissen, man ist jetzt angekommen, man wird jetzt aufgefangen, behandelt, es erfolgt jetzt sozusagen das, was notwendig ist, nebst den Medikamentengaben, Schmerzmittelreduktion, alles mögliche, das ist klar. Ja. Aber der psychologische Faktor, die Emotion, das ist halt auch etwas Wichtiges, weil es nützt überhaupt nichts, wenn der Behandler panisch herumrennt und schreit und die Eltern und das Kind wird
alle mitschreien.
Das hat überhaupt, das ist nur negativ besetzt. Ja. Also darum geht es schon auch, das zu vermitteln und wenn die Eltern da mit tun und wenn sie sich von uns mitführen lassen und sagen, ganz ruhig jetzt, das funktioniert. Wir sind an der richtigen Stelle, wir brauchen uns, natürlich ist es, wie gesagt, eine schwierige Situation, aber auch die Eltern haben eben irgendwo eine gewisse Verantwortung zu versuchen, mit dieser Situation, sie sind eben die Erwachsenen, sie sind die Sorge, Obsorgeberechtigten und sie haben auch wenn es für sie eine fordernde Situation ist, in der wir sie versuchen, so gut es geht zu unterstützen, aber möglichst das nicht aufs Kind zu übertragen und dem Kind zu überantworten. Genau. Das Kind selbst soll möglichst entspannt bleiben können, so gut es geht, und sich nicht mehr dadurch belasten. Das ist, das obliegt uns Erwachsenen, auf unsere Schultern zu nehmen und abzupuffern.
Ja. Und das ist ja eine ganz wichtige Botschaft an die Eltern, da im Sinne des Kindes die Verantwortung für die Situation mit zu übernehmen und dem Kind die Sicherheit und die Ruhe zu geben.
So ist es, ja. Also wie gesagt, das ist ein Wunsch und ich verstehe das sehr gut, wenn man aufgeregt ist, aufgebracht ist, wenn man in dieser Situation aufgrund dieser ganzen Emotionen, Sorgen, alles, das ist klar. Unsere Aufgabe ist es, das möglichst auszuräumen und gut ist es, wenn man, wie gesagt, da versucht, es ist natürlich nicht so leicht, aber versucht mit Ruhe dahin zu gehen und das, wie gesagt, nicht weiterzutragen an das Kind. Mhm. Das ist ein wesentlicher Punkt und ein Wunsch, ja, das wäre schön. Das wäre schön, ja. Aber ansonsten bin ich immer froh, dass die Eltern da sind, das ist überhaupt keine Frage, ja. Unbedingt.
Vielleicht noch, wenn wir schon bei den Eltern sind, eine wichtige Frage: Gibt es irgendwas, was Sie sagen, Mensch, wenn ihr Kinder zu Hause habt und das vorfällt, lasst es mal lieber nochmal abchecken beim Arzt. Also ich denke da manchmal an so Dinge mit Gehirnerschütterungen. Wenn das Kind gestürzt ist oder so, dann denkt man ja auch, man muss ja nicht wegen jedem Sturz sofort ins Krankenhaus laufen, aber gibt so Sachen, wo Sie sagen würden, vielleicht doch lieber mal gucken lassen?
Ja, das ist jetzt natürlich in diesem extrem breiten Fachbereich gar nicht so leicht, was alles
da so eine. Sie jetzt eine lange Liste aufzählen.
Nein, aber
okay.
Ich sage es jetzt mal so: Eltern kennen ja für gewöhnlich das Verhalten ihres Kindes. Mhm. Ja. Und wenn ihnen das seltsam vorkommt, wenn sie das Gefühl haben, dieses Kind ist beeinträchtigt, sei es durch, dass es schläfrig ist, dass es schlapp ist, dass es eine ungewöhnliche Reaktionslosigkeit, Ruhe ausstrahlt oder Schmerzen hat, erbricht deutlich in einen Zustand, den sie definitiv nicht gewohnt sind oder wo sie von ihrem Bauchgefühl auch sagen, dass eben wie sie das erwähnt haben, das kommt mir seltsam vor, ich bin damit nicht ganz rund mit dieser Situation, dass ich sage da lieber einmal mehr zu uns zu kommen, eben weil damit man nichts übersieht und es kann keiner von den Eltern verlangen, dass sie das wirklich einschätzen können, das ist ja unsere Aufgabe. Ja. Da darf man auch niemandem böse sein. Jeder freut sich, wenn dann in der Notaufnahme sich das als nicht so gravierend oder schlimm eben herausstellt. Das ist so. Es ist aber wirklich lieber einmal mehr ernst nehmen. Und eben dieses Grundgerüst ist, wenn sich eine Situation ergibt, die so, wo man das selbst das Gefühl hat, das kommt mir nicht normal vor, dass dieses Kind mit dem, da stimmt was nicht. Das, eben wie gesagt, das kann in Schmerz gehen und das kann auch so eine Gehirnerschütterung in einer nicht gut erklärbaren Müdigkeit und gehen. Also wenn das Kind und spätestens, wenn es schlecht reagiert, auf Ansprache. Im allerschlimmsten Fall zwickt man es dann doch mal in den Arm und so. Ja. Und dann ist Feuer am Dach, und das würde ich immer ernst nehmen. Ja. Und lieber nicht abtun, als das schreit ist halt zu halt, viel jetzt. Ja.
Ja, genau.
Nein.
Lieber mal gucken.
Ja, kommen Sie lieber zu uns, dafür sind wir da.
Sehr gut. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, dass Sie unsere Kinderchirurgie bereichern. Und für alle Kinder und deren Eltern freue ich mich auch. Danke für die tolle Jubiläumsausgabe. Mein Name ist Anja Dietze, Unternehmenssprecherin am Klinikum Essling, und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen.
Ebenso.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.